Heute nach langer Zeit mal wieder zu Gast der Investor, Unternehmer, digitale Welterklärer der Extraklasse, Florian Heinemann.
Es kann natürlich sein, dass sich jetzt nochmal wieder ein sehr interessantes Fenster auftut in der Kundenakquisition, wenn wir wieder so eine Entwicklung haben wie 2.8, 2.9 oder eben so eine Entwicklung wie 2.1, 2.2, 2.3. Ne? Wir erinnern uns, ne? Der Crazy Frog oder Zalando, ne? Der, oder Trivago, das wäre nicht möglich gewesen ohne Rezession. Ne? Das heißt, wenn du sozusagen die finanziellen Mittel hast, kann es durchaus sein, dass sich jetzt natürlich nochmal, wenn die Werbespendings wirklich im Rahmen von so einer Konsumentenrezession deutlich zurückgehen, dass dann nochmal wieder ganz andere Deals möglich sind. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. So, und dann hatten wir die Idee, mal wieder ein großes Update zu machen und all die Themen zu besprechen, die gerade in der digitalen Welt heiß sind und vielleicht besonders gut passen können. Zum Beispiel die Frage, ob es nicht denkbar wäre, dass es einen Zalando und About You Merger demnächst geben könnte, weil beide Firmen doch in den letzten Wochen an den Börsen an Wert verloren haben. Das könnte ja zum Merger reichen. Wir haben natürlich gesprochen über den neuen Fonds vom Flo. Die Kollegen rund um Project A haben 400 Millionen an neuen Geldern akquiriert. Wo kommt das Geld her? Was macht man damit? Wie läuft Ihre Wette rund um Trade Republic, eine der wichtigsten Investitionen überhaupt? Darüber haben wir gesprochen. Dann habe ich ihm die Peter Thiel-Frage gestellt, die ich vor kurzem auch mit Pip diskutiert habe. Also woran glaubst du, woran ganz viele andere Menschen nicht glauben? Wir haben über Krypto gesprochen, den Heinemannschen Krypto-Take diskutiert. Wir haben versucht, selbstkritisch zu verstehen, warum das Thema D2C-Brands, was hier bei OMR auch viele Jahre diskutiert wurde, nie so richtig abgehoben ist, wie man eigentlich dachte. Da gibt es natürlich Ausnahmen, auch das ist ein großes Thema hier im Podcast. Und dann gab es eine ganze Reihe von Fragen via LinkedIn. Ich hatte da in einem Post den Podcast angekündigt und um Fragen gebeten und die kamen auch reichlich. Vielen Dank dafür. Unter anderem auch die Frage, warum Flo's Schreibtisch so aussieht, wie er aussieht. Ich habe ihn auf die Quick-Lieferdienste angesprochen, in die Project A investiert hat. Wie geht's denen eigentlich? Welche gibt es da? Und so weiter und so weiter. Das ganz, ganz große Heinemann-Update in ausführlicher Länge. Auf geht's! Hi Flo!
Moin Moin!
Gratulation erstmal. Irgendwie, du bist ja vor kurzem durch die Presse gegangen mit deinen Kollegen mit dem neuen 400-Millionen-Fonds. Was ist da los?
Ja, ich kann es also auch kaum glauben. Nein, nein, es war nicht ganz 400 Millionen, also 375 Dollar, ein bisschen weniger als 350 Euro. Genau, ja, also wir haben ja auch schon ein bisschen daran gearbeitet, muss man jetzt fairerweise sagen. Also das erste Closing von dem Fonds war Ende letzten Jahres und jetzt haben wir das zweite Closing, hatten wir vor ein paar Wochen und das haben wir jetzt eben verkündet. Genau, aber das ist unser vierter Fonds, also es ist quasi vierte Fondsgeneration, muss man jetzt fairerweise sagen, weil es sich in zwei Fonds aufteilt. Einer, der im Early-Stage-Bereich investiert und ein zweites Vehikel, was unsere PE-Co-Investments, also Private Equity Co-Investments quasi supporten wird. Und genau, also das ist so ein bisschen zweigeteilt, also wir haben ja zwei Strategien quasi, die wir fahren und das ist jetzt eben die nächste Generation. Und genau, also alle 2,5 bis 3 Jahre kommt ja idealerweise so ein neuer Fonds. Ne? Jetzt muss man mal gucken, ob sich die Vorlaufzeiten in der anstehenden Krise etwas verlängern, nachdem sich in den letzten Jahren eigentlich eher verkürzt haben. Aber genau, also das ist so ein üblicher Zyklus.
Und habt ihr jetzt dann irgendwie in Summe, weiß ich nicht, fast 1 Milliarde under Management, kann man das sagen?
Mhm. Ja, das stimmt. Also Dollar, glaube ich, ist es ein bisschen mehr. Und genau, weil wir auch noch ja nicht nur die vier Hauptfonds haben, sondern du hast dann auch immer noch so Opportunity Vehicle, SPVs und so weiter, die dann eben in die Gewinner investieren. Und da sind wir jetzt ein bisschen über 1 Milliarde. Genau. Mhm.
Ist das schon einer der größeren Player in Berlin? Also Top 5 oder so?
Boah, ich weiß nicht, ob Top 5, aber ja, also auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es jetzt nicht hart gebenchmarkt. Aber klar, du hast natürlich so die Kollegen wie Holzbrink oder so, die jetzt schon länger unterwegs sind oder Early Bird, die jetzt ein Stück sicherlich größer sind, aber von den neueren sind wir da sicherlich einer der relevanteren Player. Wobei das ja auch immer davon abhängt, sozusagen in welcher Phase du investierst, ne? Also so, ob du jetzt Early Stage investierst für einen Growth Stage Investor, wäre das natürlich eher an der unteren Grenze. Für einen Early Stage Investor sind wir damit wahrscheinlich eher an der oberen.
Und ihr macht das Ganze jetzt seit 10 Jahren. Was ist in den 10 Jahren, da habt ihr, glaube ich, gerade eine interne Feier gehabt und so. Was ist jetzt in den 10 Jahren die beste Firma, die ihr getroffen habt? Also die für euch lukrativste Investment?
Letztendlich wird natürlich am Ende abgerechnet, aber zurzeit sieht so aus, dass sicherlich Trade Republic sehr weit vorne sein wird. Für uns dann sicherlich auch ein Krü, Sender ist auch eine sehr versprechende Firma. Logistikfirma, ja. Spryker.
Von Alex Graf,
ja. Ganz klar, von Alex Graf, wo wir auch noch einen relativ großen Share haben. Das ist ja nicht nur, wie viel ist die Firma absolut wert. Also vom absoluten Wert ist es Trade Republic. Aber auch sozusagen jetzt, wenn man dann das mit dem Share multipliziert, kann es eventuell sein, dass Spryker für uns noch irgendwann lukrativer werden wird. Wir werden sehen. Das hängt sicherlich davon aus, auch sicherlich davon ab, wie groß es dann am Ende sein wird und welchen Share wir dann am Ende auch noch haben. Denn auch eine sehr wertvolle Firma ist Zaps oder World Remit. Auch letzte Bewertung deutlich über 4 Milliarden. Da haben wir aber eben nur einen relativ kleinen Share. Ne? Mhm. So deswegen, genau, es sind, ja, das sind so die Kandidaten.
Und aus der Private Equity Ecke? Habt ihr auch so Private Equity? Sagst du gerade,
ja, Lampenwelt ist da sicherlich ziemlich spannend. Oder Lucom, wie sie jetzt heißen. Also Europas größter Lampenleuchtenhändler.
Wo Vanessa Stützle gerade hingewechselt ist, die ehemalige Douglas.
Von Douglas. Dort wird jetzt in Kürze CEO dort, also ist noch nicht dort, also aber ist quasi verpflichtet und wird dort demnächst hingehen. Das ist, denke ich mal, so die Firma, die dort am größten ist.
Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt das neue Geld raised, sind das dann im Wesentlichen die Bestandsinvestoren? Also ihr hattet ja angefangen, glaube ich, im allerersten Fonds mit Otto und Axel Springer. Sind die immer noch größer dabei oder mittlerweile, ich hatte gehört, ihr macht auch sehr viel amerikanische LPs und so?
Ja, also Otto und Springer sind immer noch dabei. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Die haben uns eigentlich die ganze Zeit immer unterstützt. Und weiter sozusagen waren sie als LP, sogenannte LP, also Limited Partner mit dabei. Genau, aber mit dem zweiten Fonds hat sich das diversifiziert. Also da hatten wir eine relativ große Menge dann an deutschen Family Offices und häufig auch familiennahen Corporates und Individuen. So, und das hat sich dann immer stärker institutionalisiert. Also mit Fonds 2 und 3 kamen dann immer mehr Institutionelle dazu. Und jetzt kommt die Mehrheit des Geldes kommt von Institutionellen. Also Pensionskassen, auch sowas wie KfW, auch einige Amerikaner dabei, ne? Wobei Amerikaner bei uns immer noch unterrepräsentiert sind. Das wird sich sicherlich ein Stück weit noch in die Zukunft, wenn wir weiter irgendwie ganz gut abliefern, wird sich das ändern. Dann wird wahrscheinlich der amerikanische Anteil steigen, ne? weil du ab einer gewissen Fondsgröße dann auch ja dort sicherlich schauen musst, dass du dort Geldgeber bekommst. Und wir jetzt mittlerweile auch mit 10 Jahren einen Track Record haben, dass du ganz systematisch auch dort Fundraising machen kannst. Ne? Also es empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt im Jahr 2, 3 deiner Existenz bist, dann ist das nicht so einfach, dort Geld zu raisen, ne? Weil das ja für Amerikaner immer noch, also es ist zwar normaler, aber amerikanische Institutionals haben sich ja eine ganze Zeit lang mit Europa relativ schwer getan. Das hat sich natürlich geändert, auch im Zuge, dass eben auch viele amerikanische VCs ja sehr aktiv sind hier mittlerweile. Aber genau, also das ist, Amerikaner sind immer noch unter 10%. Wir haben auch eine große Anzahl von Individuen dabei, also fast 100 Gründer und Business Angels, die auch mit dabei sind. Das ist jetzt natürlich von der gesamten Geldmenge nicht so relevant, aber natürlich für das Netzwerk und so weiter. Aber wir haben fast kaum LPs über die Zeit verloren. Es sind immer ein paar dazugekommen, aber die sozusagen einmal mit uns angefangen haben zu investieren, sind eigentlich weiterhin dabei.
Mhm. Und machst du jetzt ein bisschen Sorgen, wenn du sagst, Trade Republic, die wahrscheinlich wertvollste Firma, das Segment, ja? Ich meine, ich habe ja mit Christian Hecker auch ab und zu mal zu tun, auch Podcast jetzt schon zu Gast gewesen, wir sind ja auch im engen Austausch und hoffen, dass da alles gut läuft, aber das Segment und als solches ist ja erstmal unter Druck jetzt ein bisschen, also gab auch ein paar Fragen bei LinkedIn. Wie siehst du das? Also dieses ganze Trading, Krypto ja auch. Ist das jetzt irgendwie so ein bisschen erstmal wieder vorbei?
Ja, sagen wir so, ich glaube, was ja schon die Vision ist von Trade Republic, und ich glaube, das unterscheiden sich ja auch elementar von Firmen jetzt wie Robinhood und so weiter, dass es schon eher darum geht, kontinuierlich sozusagen Vermögen aufzubauen und weniger jetzt schnell zu traden oder irgendwelche Meme-Stocks oder so, ne? Also das kannst du natürlich darüber, aber wenn du guckst, wie ist das wahre Trading-Verhalten, das muss natürlich im Wesentlichen auch Trade Republic selbst kommentieren, aber es geht ja schon immer eher um die Frage ne, oder auch die Vision Closing the Pension Gap, also wie kann ich quasi systematischen Vermögensaufbau betreiben, und das ist auch das, was du eigentlich im Nutzerverhalten dort deutlich stärker siehst, als du es jetzt bei einem Robinhood siehst. Das heißt, sehr viele Sparpläne, sehr viel kontinuierliche sozusagen Besparung von Aktien oder ETFs, das hat da schon einen relevanten Anteil, und das ist auch sozusagen das Endgame, ne, von dem Ganzen. Es geht ja weniger darum, jetzt da irgendwie eine Zockerplattform zu bauen, sondern eben schon darum, quasi eine Heimat zu schaffen für Leute, um dort kostengünstig mittel- bis langfristig zu investieren. Das heißt nicht, dass man da nicht auch sozusagen schnell Einzelaktien handeln kann, aber das ist eigentlich nicht der Kern der Idee. Auch Krypto kannst du dort machen, aber ist jetzt nicht die dominante Strategie dort. Dementsprechend ist Trade Republic sicherlich von sozusagen dem Druck, der gerade auch in dem Segment herrscht, deutlich weniger betroffen, als das andere sind. Aber klar, ne, die allgemeinen Bewertungsreduktion für Tech-Werte betrifft natürlich auch gerade die later-stagigeren Firmen im privaten Bereich, ne, also sprich unsere weiter fortgeschrittenen Portfoliounternehmen. Die müssen sich natürlich alle fragen, ne, wie bin ich jetzt hier aufgestellt? Und das siehst du ja auch bei den Later-Stage-Runden, die jetzt gerade stattfinden oder die stattfinden werden. Die sind natürlich schwieriger, die jetzt zu den Bewertungen zu realisieren, wie das 2021 der Fall war. Also du siehst häufiger Firmen, die sich operativ eigentlich sehr gut entwickeln, dass die trotzdem Schwierigkeiten haben, sozusagen da jetzt noch eine Steigerung zu erreichen. Häufig wird auch mit Liquidationspräferenzen gearbeitet, also einer Minimumabsicherung der Investoren, die natürlich auch gar nicht so visibel nach außen tritt. Ne, das ist jetzt auch deutlich auch stärker auf der Agenda. Also ich glaube, da werden wir auch noch in den nächsten Monaten einige ganz spannende Entwicklungen sehen. Und ich glaube, das Wichtige ist dabei eben nicht in Panik zu verfallen, als Firma weiter zu versuchen, da operativ ein gutes Geschäft zu machen. Aber du brauchst natürlich auch eine Investorenbasis, das muss man auch sagen, die halt bereit ist, die Firmen dann eben auch mit durch diese Krise zu tragen. Ne? Und ich glaube, das ist nicht immer so einfach, weil natürlich die allgemeine Stimmung gerade recht negativ ist. Und da Investoren zu haben, die nicht komplett von dieser Stimmung getragen werden oder eben im Negativen beeinflusst werden, das ist schon absoluter Kern. Und ich glaube, da werden wir noch einige Dinge erleben jetzt die nächsten Monate.
Glaubst du auch, dass da jetzt viel Konsolidierung geben könnte? Also ich meine, Trade Republic als einer der größten könnte sich jetzt ja, weiß ich nicht, einen Scalable Capital oder viele der anderen kleineren Broker langsam einsammeln. Das sieht man ja in verschiedenen Segmenten, dass es jetzt kommen dürfte, auch da?
Ja, ich weiß nicht, ob das in dem, also ich glaube, es gibt andere Segmente, wo das sicherlich mehr Sinn macht. Ne? Also zum Beispiel jetzt ganz Bereich Food Delivery oder so, da ist wahrscheinlich der Konsolidierungsdruck nochmal größer, weil du da natürlich auch nochmal sozusagen in den Operations stärkere Synergien schnell erzielen kannst und natürlich auch nochmal die Schwierigkeit, Geld zu raisen, glaube ich, nochmal größer ist. Aber klar, ne, das ist der Konsolidierungsdruck nimmt zu. Und wenn du da in der Lage bist, eben zu konsolidieren, und ich meine, Trade Republic hat ja gerade auch nochmal Geld eingenommen, also aufgenommen als im Rahmen von der Finanzierungsrunde, das ist sicherlich eine Option, ne? Wobei ich jetzt gesagt hätte, dass es sicherlich andere Bereiche gibt, wo Konsolidierung nochmal mehr Sinn macht als jetzt dort. Aber klar, also ich glaube, die Krise jetzt zu nutzen, um strategisch sozusagen den Markt zu bereinigen. Das werden wir sicherlich sowohl aus sozusagen eher Position der Stärke, aber auch sicherlich, weil natürlich andere in der Position der Schwäche sein werden oder Player in der Position der Schwäche sein werden, stärker sehen, dass das eines der Motive der M&A-Aktivitäten jetzt der nächsten Monate sein wird. Ja, und je länger die Krise geht, desto stärker wird natürlich der Druck, dass das passiert.
Du hast ja bei der beim Aufbau von Zalando und auch bei About You, bei beiden, sozusagen mitgeholfen, warst da irgendwie beteiligt als Business Angel, als Board Member bei About You. Viele erwarten jetzt ja vielleicht auch im Shopping- oder im E-Commerce-Bereich eine Konsolidierung. Wann kommt denn da jetzt der About You-Zalando-Merger?
Ja, da fragst du den Falschen, da musst du den Tarek fragen. Nein, aber aber das ist sicherlich etwas, was auf einer reinen Logikebene sicherlich Sinn machen könnte. Ne? Es ist ja auch so, dass beide im Aktienkurs ungefähr parallel verloren haben. Ja, es sind beides tolle Firmen. So, und da hast du natürlich schon den Aspekt, dass du sagen kannst, das würde natürlich deren Verhandlungsposition gegenüber den Brands nochmal steigern. Ne? Das wird sich, glaube ich, auch auf der Kompetenzebene ziemlich gut ergänzen, weil About You ist sicherlich stärker, was den ganzen Social Influencer sozusagen Coolness-Faktor angeht. Sicherlich auch die Scale-Initiative ist stark, ne? Sozusagen die eigene Software. Auf der anderen Seite hast du den Connected Commerce-Teil von Zalando. Du hast sicherlich weiter fortgeschrittene eigene Logistikaktivitäten von Zalando. Also ne, du hast auf beiden Seiten sehr viel Retail-Media-Aktivität sowieso schon und die ja auch ein wesentlicher Margentreiber sein wird going forward. Und das würde wahrscheinlich schon Sinn machen. Ne? Die Frage ist natürlich immer, wie wird das von Seiten der Shareholder gesehen und auf Seiten der handelnden Personen? Aber ich glaube, auf einer reinen Logikebene ist das sicherlich etwas, was sehr viel Sinn machen könnte.
Es gibt ja mit Bestseller.
Ob das passiert, wir werden sehen.
Es gibt ja mit Bestseller auch zumindest einen Investor, der in beiden größere Shares hält, ne? Und bei beiden nah dran ist. Also wann, wenn nicht jetzt, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, und Bestseller ist natürlich sehr, sehr schlau, ne? Die sind ja sowohl bei ASOS als auch About You als auch Zalando beteiligt, ne? Also alle wesentlichen europäischen Fashion-Outlets, die jetzt im Digitalbereich sich primär bewegen, haben die eine gewisse Beteiligung, die ja sowohl wertmäßig bis zumindest vor 6 Monaten super gelaufen ist, als auch natürlich Zugang für deren Brands. Und das ist ja einer der größten Fashion-Player Europas, sozusagen auf der Herstellerseite. Die können das natürlich auch nur bedingt beeinflussen, ne, weil die natürlich überall nur Minderheits-Shareholder sind. Aber ich glaube, diese Idee zu verfolgen, wäre sicherlich im Interesse von Bestseller ein Stück weit. Ne? Wobei Bestseller natürlich auf der anderen Seite auch Interesse hat, dass es möglichst viele unabhängige Outlets gibt, von die Mode verkaufen, weil das natürlich wieder ihre Position als Brand sozusagen oder House of Brands, und das sind ja mehrere Brands, die dabei bei Bestseller verkauft werden, die haben natürlich schon Interesse an einem möglichst sozusagen ausdifferenzierten und etwas kleinteiligen Retail, weil das natürlich wiederum die Stärke der Marke oder der Marken von Bestseller stärkt. Ja. Aber ja, also wäre sicherlich jemand, der das anregen könnte und mal schauen, was wir da sehen werden. Ja.
Hast du den Andreas Heuch-Paulsen, so heißt der, glaube ich, der Mann hinter Bestseller, mal kennengelernt?
Also kennengelernt kann man jetzt nicht sagen, ich habe ihm mal die Hand geschüttelt, woran ich mich jetzt erinnern kann, er sich wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Nee, also habe ich nicht kennengelernt.
Bist du manchmal überrascht, wie niedrig jetzt auf einmal, sagen wenige Wochen nach dem absoluten Höhepunkt jetzt auf einmal die Kurse sind? Also ich meine, About You, wir reden jetzt von einer Firma, die fast unter dem, oder glaube ich kurz unter der Milliardengrenze war, also schon den Unicorn-Status quasi verloren hat. Es gibt andere, ich gucke mir manchmal hier, weil ich ja den Ralf Dümmel und den Georg Kofler auch kenne, da die Social Chain Group an, die sind jetzt, glaube ich, noch 100 Millionen Größenordnung wert. Das erscheint mir schon sehr krass. Also denkst du das auch oder mit Blick auf welche Firmen?
Nee, sehe ich auch so. Also ich glaube, gerade bei den operativ gut geführten Firmen, ne, und das ist ja, glaube ich, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so nah dran, aber das, was du bei Zalando oder About You sehen kannst, ist ja weiterhin eine sehr starke Performance. Klar, jetzt hat Zalando gerade die Guidance reduziert, ne, dass sie dieses Jahr kaum noch wachsen werden, wenn überhaupt wachsen. Aber trotzdem reden wir jetzt von einer Firma, also die ist dann irgendwie noch 0,6 Mal Umsatzwert oder sowas. Und obwohl sie profitabel arbeitet und eigentlich super positioniert ist, ne? Das heißt, du hast das finde ich jetzt schon auch, also ich hätte jetzt auch gesagt, wenn man jetzt, man darf ja keine Anlageempfehlung, glaube ich, geben in so einem Podcast, aber ich glaube, About You und Zalando könnte man sich zumindest mal angucken, wie auch andere Firmen, auch ein HelloFresh zum Beispiel ist ja eine operativ super geführte Firma, haben auch wahnsinnig verloren im Vergleich zum Höchststand. Also ich glaube, wir sehen, also meine These wäre schon, dass wir gerade eine Überreaktion in die negative Richtung gesehen haben. Jetzt kann es natürlich sein, dass je nachdem, wie jetzt die Energiekrise noch weiter verläuft und jetzt sozusagen auch der Konsument ist ja bisher noch relativ resilient, ja, so, also du siehst jetzt natürlich schon so die ersten Anzeichen auch bei sowas wie Zalando oder so, dass schon langsam die Inflation, Energiepreise und sowas auf die Konsumlaune des Konsumenten schlagen, aber er ist ja noch relativ gut dabei, ne, so, und das kann sich natürlich jetzt nochmal ändern, das heißt, die Aktienkurse können vielleicht nochmal ein Stück weit runtergehen, aber ich glaube, wenn man jetzt in der 5- bis 10-Jahres-Perspektive denkt, dann sind, also aus meiner Sicht wären das jetzt nicht überall, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Peloton kaufen würde oder so, aber solche Firmen jetzt wie Amazon, wie Zalando, wie About You, HubSpot, Datadog und so weiter, Zoom, ne? Also ich glaube, das kann man, das sind auf jeden Fall Kurse, wo ich jetzt sagen würde, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann in 5 bis 10 Jahren eine vernünftige Rendite erzielt, sind da, glaube ich, schon ganz gut.
Ein Thema, was mich in dem Sinne auch noch irgendwie überrascht hat, ist, ich hatte ja in der Folge mit dem Pip Klöckner vor einigen Wochen hier mal drüber spekuliert, wie teuer wohl die Übernahme von High Snobiety durch Zalando gewesen sei. Da dachten wir so ein bisschen, vielleicht einmal Umsatz oder sowas, dann war die Rede von so 60 bis 80 Millionen, wäre das gewesen. Jetzt kommt wohl raus, ich glaube, Sven im DS-Podcast hat es auch nochmal erzählt, eher so Richtung 200, 220 Millionen Kaufpreis, also für High Snobiety soll es gewesen sein. Wenn das so stimmt, dann wäre das ja schon fast ein Viertel von dem heutigen About You wert. Also das ist ja der Wahnsinn. Dann könnte man von für viermal High Snobiety About You bekommen. Was glaubst du, warum haben die das gemacht? Also warum hat Zalando High Snobiety gekauft?
Ja gut, es war erstmal eine andere Zeit, ne? Also nach meinem Verständnis ist das ja, ist dieser Deal zwar jetzt verkündet worden, aber nach meinem Verständnis ist sozusagen die kommerzielle Einigung ist letztes Jahr noch erzielt worden oder, ne? Also zu einer Zeit, als sozusagen die Bewertungen noch höher waren. Und es ist wohl auch eine nennenswerte Earnout-Komponente dabei, ne? Das heißt also, das materialisiert sich nur dann, wenn dann eben auch der entsprechende EBIT kommt. Also wir reden ja hier nach meinem Verständnis von einem EBIT-Multiple, was recht aggressiv war. So, muss man, glaube ich, schauen, ob sich das materialisieren lässt. Also nach meinem Verständnis will ja Zalando so ein bisschen die Sexiness von High Snobiety haben. Also weil was man ja schon sagen muss, ne, Zalando ist natürlich schon wahrgenommen so ein bisschen weniger sexy, als das jetzt ein About You ist. Und High Snobiety hat natürlich schon so den ultimativen Coolness-Faktor. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ist Zalando in der Lage, dann davon ein Stück weit zu profitieren? Also und das auch dann zu nutzen für sich, ne? Und das ist natürlich noch relativ unklar, ob das passieren wird. Und es kann natürlich auch sein, dass gewisse Marken sagen jetzt, okay, wenn jetzt High Snobiety zu Zalando gehört, dann sind wir da eventuell etwas zurückhaltender, uns beraten zu lassen und da Kooperation einzugehen. Das kann ich ehrlicherweise noch nicht so richtig einschätzen. Aber die Modebranche ist natürlich zum Teil etwas irrational, ne? Aber an sich zu sagen, ich zahle jetzt für ein relativ sexy Asset 20 mal EBIT, das würde wahrscheinlich heute so nicht mehr passieren, aber es ist natürlich auch nicht komplett crazy, wenn sozusagen diese Umsatzzahl, die EBIT-Zahl von 15 Millionen stimmt, die da kolportiert wurde.
In der letzten Folge vom Kassenzone-Podcast, wo du mit Alex gesprochen hast, da hattet ihr ganz interessant, fand ich, darüber gesprochen, dass was es kostet, 1 Euro E-Commerce-Umsatz aufzubauen, also organisch, oder was man in Investment in eine Firma reinstecken muss, damit die dann wachsen kann auf eine Milliarde. Und dann sieht man, heutzutage kostet irgendwie eine Milliarde Umsatz, kostet ungefähr schon fast eine Milliarde Invest oder sogar mehr. Jetzt sind ja die Multiples, haben wir gerade gelernt, irgendwie bei 0,6 oder so. Das heißt, man könnte jetzt schon fast günstiger kaufen, als es offensichtlich kosten würde, selber was aufzubauen, zumindest im E-Commerce-Bereich. Es gibt ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Siehst du da noch was? Ich meine, du bist ja nur noch eng, hast gerade erzählt mit den Private-Equity-Leuten. Was wird denn noch so demnächst gekauft werden? Man sieht jetzt auch die Solaris Bank und wird irgendwie gehandelt als potenzieller Übernahmekandidat. Glaubst du, dass wir da viele so im Digitalbereich jetzt auch Aufkäufe sehen, wo Leute auch Private Equity aktiv wird?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn du jetzt natürlich die Bewertung anguckst, auch am Public Market, ne? Und ich meine, nach der Logik, die wir jetzt bei Zooplus gesehen haben im letzten Jahr, zu einer unglaublich hohen Bewertung, ne, kannst du dir natürlich schon überlegen, ob man das nicht auch sozusagen jetzt nochmal auf niedrigerem Bewertungsniveau noch viel eher sehen müsste. Ne? Also das sind ja eine Reihe von E-Commerce-Werten sehr stark abgestürzt. Und wenn ich jetzt ein Private Equity Unternehmen wäre, würde ich mir das sicherlich schon sehr genau angucken, ob ich nicht, weil die Logik, die ja damals Hellman und Friedman, glaube ich, in EQT für Zooplus gesehen haben, die ist ja jetzt, ne, wo du sagst, das ist eigentlich eine an der Börse unterbewertete Firma, was natürlich sozusagen jetzt in Hindsight ein bisschen unglückliches Timing war, weil das war natürlich auf dem absoluten Höhepunkt des Market Sentiments. Aber das siehst du jetzt natürlich sehr stark, ne? Also jetzt eine Firma wie Westwing oder Home24 oder auch ein About You, ne, theoretisch. Also das wird jetzt aufgrund der Shareholder-Struktur bei About You nicht funktionieren, weil du natürlich mit Otto einen Shareholder hast, der oder auch mit Bestseller, die jetzt wahrscheinlich zu diesen Preisen nicht verkaufen werden. Aber ich denke mal, wenn du jetzt E-Commerce-Werte siehst, die publicly listed sind, mit einer gewissen Streuung in der Shareholder-Struktur, das wäre eigentlich perfekt für Private-Equity-Unternehmen, wenn die halt auch das glauben, was ich glaube, dass sozusagen wir in 5 Jahren wieder ein anderes Bewertungsniveau sehen werden. Weil ich glaube, der grundsätzliche Trend in Richtung Digitalhandel Ja, der ist jetzt ein bisschen gebremst worden, weil natürlich Corona so ein Stück weit, also das Jahr 2021 war natürlich so ein starker Wachstumsbeschleuniger, dass natürlich der Vergleich, und das ist ja auch das, was so ein bisschen die Börsenbewertung so stark belastet, ist ja quasi, dass das der 2022 zu 2021 Vergleich eben nicht so positiv aussieht. Aber ich glaube, der langfristige Verlagerungstrend in Richtung Online-Handel ist ja weiterhin intakt, ne? Wäre zumindest meine These. Ich sehe zumindest keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Und deswegen wäre es, glaube ich, schon schlau, sich gerade auch die Public-Sachen anzugucken und die eben gegebenenfalls eben von der Börse zu nehmen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir da einiges sehen werden. Und was Private-Equity-Unternehmen dann ja sehr konsequent machen, und das hast du ja auch bei Lampenwelt zum Beispiel gesehen, dann eben sehr konsequent in einem Vertical andere Player mit dazu zu kaufen, die jetzt das in irgendeiner Form entlang der Wertschöpfungskette ergänzen oder geografisch ergänzen. Ne? Das ist ja sozusagen das, was Private-Equity-Unternehmen sehr stark auszeichnet, dieses Buy-and-Build nennt sich das, ne? Wo du sagst, du kaufst einen Kernasset und da baust du Sachen drumherum. Und das wirst du dann natürlich im Anschluss sehen. Aber Buy-and-Build funktioniert immer dann gut, wenn du halt ein Kernasset hast, was halt in der Lage ist, sehr schön Dinge zu ergänzen und drumherum zu bauen, wo du halt ein starkes Management im Kern hast. Und da bieten sich natürlich die größeren Firmen, zum Teil eben börsengelistete, vielleicht als Kernasset auch schon an. Aber also würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir das jetzt nicht sehen, weil die Private Equity Fonds an sich sind ja weiter gut gefüllt. Ne? Es wäre immer noch sehr viel Geld im Markt. Und ich glaube, wenn die Leute erstmal so ein bisschen ihre Schockstarre überwunden haben und sozusagen eine gewisse Unabhängigkeit im Denken entwickeln. Ich glaube, das ist ja das Wichtige in der Krise. Ne? Du kannst ja in der Krise erfahrungsgemäß die Fonds, die in der Krise gut investiert haben, waren häufig die stärksten Fonds, die du so gesehen hast über längere Zeiträume. Und ich glaube, die Chance wird sich relativ bald jetzt wieder bieten.
Und was siehst du noch für Sektoren? Also Solaris Bank fällt mir noch ein, weil das auch schon irgendwie, die waren ja nicht börsennotiert, aber die wären ja wohl an die Börse gegangen. Jetzt, also sind auch schon relativ groß, werden gehandelt, auch eine Teamviewer vielleicht. Was hast du noch Sektoren, die du jetzt vermutest?
Ja, ich glaube, was sicherlich auch spannend ist, ist Enterprise Software, ne? Wo ja auch die Multiples sehr stark runtergekommen sind, also wo du teilweise 40er, 50er, 60er oder im Rahmen von Snowflake teilweise irgendwie, was ich, 200 mal irgendwie, ich glaube, das war sogar Umsatz bei Snowflake, oder 100 mal oder mal 120, ER, also schon so, und diese Sachen sind natürlich jetzt alle deutlich, deutlich runtergekommen. Und ist die Frage, was wird das neue Normal sein? Aber du hast ja weiterhin bei Snowflake und so weiter eine sehr solide Wachstumsdynamik. Das heißt, das wäre sicherlich auch ein Bereich, wo du auch natürlich enorm profitieren kannst, ne? Weil du, wenn du im Enterprise-Software-Bereich, ist ja häufig ein wesentlicher Teil der Kosten ist Sales, ne? Das heißt, wenn du jetzt es schaffst, mit einer Sales-Mannschaft oder einem Sales-Ansatz einen größeren Teil, sozusagen einen größeren Share of Wallet innerhalb der Enterprise-Software-Spends von einem Kunden zu erreichen, dann hast du halt direkte Synergien. Das heißt also, Konsolidierung macht da sicherlich auch sehr viel Sinn. Deswegen kauft ja auch ein SAP oder ein Oracle oder ein Salesforce, kauft ja kontinuierlich dazu, genau aus dem Grund. Ne, so und jetzt die runtergekommenen Bewertungen sind da natürlich auch ein gutes, wenn du halt in der Lage bist, das ist eben auch nochmal das Thema, ne? In der Krise brauchst du natürlich Leute, die eher inhaltlich getrieben agieren und inhaltliche Hypothesen haben und dann in der Lage sind, auf Basis von inhaltlichen Hypothesen eben Investments zu tätigen, ne? Und eben nicht nur rein finanzbasiert das tun. Aber ich glaube, davon gibt es ja einige. Und ich glaube, das werden wir sehen. Enterprise Software ist sicherlich ein relevanter Bereich. Logistik wäre sicherlich auch ein relevanter Bereich, wo du relativ schnell Synergien auch erzielen kannst durch Konsolidierung. Ja, also das E-Commerce haben wir gerade schon genannt. Also ich glaube, das ist relativ flächendeckend. Ja.
Eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht. Das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt. Und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das es in Berlin gibt, seit vielen Jahren schon. Einfach, weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Wojcik, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5000 Besuchern über all die Satelliten-Events, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt, mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt's auf der TOR und es gibt auch einen Code für Hörerinnen dieses Podcasts. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das TOR Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben, TOR-OMR, ein Wort, T-O-A-O-M-R, 6 Buchstaben eingeben, dann wird es günstiger unter event.toa.media oder einfach TOA Berlin googeln, dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico. Zurück zum Podcast. Ein Thema, was gefühlt jetzt schon vor der Krise so ein bisschen gelandet ist, ist ein altes Lieblingsthema eigentlich von uns beiden gewesen, nämlich D2C, also Direct-to-Consumer Brands. Weiß ich, haben wir schon vor Jahren darüber gesprochen. Das gab auch sehr erfolgreiche Modelle, aber sagen wir mal, das sind dann doch mehr am Ende nicht so abgehoben, als ich zumindest ich gedacht hätte. Und ich fand das Thema natürlich auch aus Marketing immer spannend. Trotzdem, es gibt diese Lululemons, wo es toll geklappt hat. Es gibt irgendwie die Fahrradmarke Canyon oder so ein paar Beispiele, die...
Olaplex, also echt beeindruckend. Ich weiß nicht, ob die also auch nicht notiert.
Was waren die?
Ja, das ist so Kosmetik, irre profitabel und ja, also muss man schauen, 6 Milliarden, glaube ich, wert oder so. Also genau, auch aber, sehr, sehr erfolgreiches Beispiel.
Fix, also F-I-G-S ist noch so ein gerne genommenes Beispiel, so Arztbekleidung, also für Direct-to-Consumer-Brands, aber es gibt nicht so viele und es sind auch sehr viele, einfach am Ende, auch glaube ich, aus eurem Portfolio waren auch ein paar dabei, wo man wahrscheinlich sich mehr erhofft hätte. Warum eigentlich? Warum glaubst du, ist das D2C-Thema nie so erfolgreich geworden?
Ja, die Frage ist halt eher, ist D2C, ist VC dafür das richtige Operating Model, ne, oder das richtige Investmentmodell? Weil ich glaube schon, ne, wenn du jetzt auch den Erfolg von Shopify anschaust und so weiter, der sehr stark auch, ne, die Basis, die technologische Basis für solche D2C-Brands ist oder auch kleinere mittelständische Hersteller, die da versuchen, irgendwie Produkte direkt zu vertreiben. Dieser Trend an sich ist ja schon intakt, ne? Also ich glaube, du siehst schon auch so ein bisschen gegen das, was Pip gesagt hat. Ne, klar, du hast so die Top-Brands, aber du hast schon auch einen Longtail, häufig Shopify-basierten Longtail, davon auch viel D2C. Die generell auch über Influencer und so weiter getrieben eine gewisse Relevanz entwickelt haben. Ich würde halt nur sagen, die allerwenigsten von diesen waren halt tauglich, ein Direct-to-Consumer getriebener VC-Case zu sein mit einem Hockeystick. Ja, so. Und ich glaube, das war halt der Fehler, den wir auch zum Teil letztendlich gemacht haben. Ne? Ich glaube, du siehst halt nur relativ wenige, die halt so eine starke auch, so einen starken Kundenwert entwickelt haben, ne? Also Direct-to-Consumer-Brand, wie jetzt The Hut Group hat sicherlich einige Brands gehabt, die oder auch Gymshark, ne, hast du sicherlich auch gesehen, hast du ja auch, glaube ich, immer den Gründer, die es halt geschafft haben, über eine relativ gute Wiederholungskauffrequenz einen Kundenwert zu entwickeln, der sozusagen eine systematische Skalierung erlaubt hat. Und das haben halt die allerwenigsten geschafft. Aber das brauchst du natürlich, damit es Sinn macht, einen VC-Case zu machen. Und ich glaube, für viele Direct-to-Consumer-Brands wäre eigentlich das Operating-Model sozusagen ein bisschen Geld reinzuschieben, dann erstmal eine gewisse Basis an Kunden aufzubauen, eine Community aufzubauen und dann eher behutsam zu skalieren. Ne? Also wie das zum Beispiel in Ryzen macht, hast du ja, glaube ich, auch schon hier im Triathlon, ne? Super Community um sich gebaut. Genau, super Community um sich gebaut. Das ist wahrscheinlich kein VC-Case. Das ist aber auch komplett okay, ne? Weil wenn du natürlich nicht Dutzende von Millionen da reinschiebst, dann ist auch eine Firma, die 30, 40, 50 Millionen Euro wert ist, ist ja dann ein Erfolg, wenn du nur 1 Million oder 2 Millionen investiert hast. Ja, so. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, ne? Und ich glaube, das ist so der Fehler, den du halt bei Casper oder diversen Marken gesehen hast, die halt dann versucht haben, das Wachstum zu erzwingen und dann kamen die Wiederholungskäufe nicht, der Kundenwert kam nicht und das stand dann halt im schlechten Verhältnis und dann hast du einfach eine wahnsinnig schlechte Kapitaleffizienz. Ja, und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man bei den D2C-Brands erkennt, ist das etwas, was wirklich so durch die Decke geht, ne, und dann auch überhaupt ein VC-Case sein kann. Foodspring ist ja so, geht ja so in diese Richtung, ne, oder ein Gymshark geht in diese Richtung. Oder ist das eben eher ein Case, den ich mit einem anderen Investing-Model fahren muss? Und ich glaube, das haben wir, glaube ich, zumindest für uns gelernt, ne, dass D2C-Brands eher in Ausnahmefällen VC-Cases sind. aber durchaus sehr, sehr gute Firmen sein können und auch grundsätzlich eine gute Entwicklung haben, aber eben nicht in das VC-Operating-Model passen, was halt leider nur funktioniert. Das muss man sagen, das nervt mich auch teilweise, ne? Weil wir sind ja, bei uns ist ja nicht die Frage, ist das eine gute Firma oder eine schlechte Firma, sondern ist das eine Firma mit Hitpotenzial, ja, so, die halt so einen Hockeystick entwickeln kann. Das sind ja die Firmen, die so ein VC-Modell treiben. Und das ist ehrlicherweise fast ein bisschen schade zum Teil, ne? Weil du damit natürlich eine ganze Menge Firmen, die eigentlich tolle Firmen sind und die tolle Stories haben und gute Produkte und so weiter, die passen trotzdem nicht in dieses VC-Modell, weil sie im Prinzip so diese Hockeystick-artige Skalierung nicht hergeben oder nur in absoluten Ausnahmefällen hergeben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worunter D2C gelitten hat, ne? In der Wahrnehmung von Investoren, dass man eben gedacht hat, dass das skaliert durch die Decke. Ich bin aber grundsätzlich nicht so negativ, was D2C angeht. Und du siehst jetzt auch wieder mit jeder neuen Social-Plattform, jetzt auch TikTok und so weiter, wie viel dort dann wieder an neuen, demokratisiert zugänglich gemachten Marken entsteht. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung, muss man sagen. Ne? Weil ich glaube schon, dass D2C-Brands mit einer guten Story, mit einem krediblen Creator dahinter, dass das gut ist für den Endkonsumenten, weil es natürlich sozusagen die Choice, also die Auswahl für den Endkonsumenten treibt und auch die etablierten Markenhersteller natürlich dazu zwingt, zu innovieren. Ne? Weil wenn man ganz ehrlich ist, also viele der etablierten FMCG-Player, die sagen natürlich was anderes und die sind totale Research- und Development-Firmen und so weiter, aber das ist ja Bullshit. Ne? Also wenn du dir anguckst sozusagen, wie wenig Geld die durchschnittliche FMCG-Firma in R&D steckt und dann vergleicht man das mit einer Automobilfirma, einer Maschinenbaufirma oder Google, ne? Dann merkst du halt, nee, das sind keine R&D-Firmen, sondern das sind eigentlich Marketing- und Distributionsorganisationen. Das ist jetzt nicht schlimm, ne? Aber das sorgt natürlich dafür, dass du da wenig Innovation siehst in dem Bereich. Und deswegen, glaube ich, sind D2C-Brands halt so wichtig, weil sie tendenziell natürlich dazu beitragen, dass auch die Markenhersteller gezwungen werden, ein höheres Maß an Innovation zu entwickeln und eben nicht nur ihren Shelf-Space verteidigen. Ja, so. Und das ist, deswegen finde ich, würde ich sozusagen trotzdem eine Lanze brechen für D2C-Brands.
Wer hätte auch gedacht, dass am Ende sozusagen Höhle der Löwen, was ja immer so als sagen wir mal, von Investoren oder belächelt wird, das ist nicht der Ort, wo Profi-Investoren sitzen, so ungefähr. Aber man so guckt, so eine Ankerkraut zum Beispiel ist ja eigentlich genau das. Ne? Eine D2C-Brand, die halt jetzt nicht übertriebene VC-Erwartungen hatte, sondern sehr, sehr große Erwartungen, aber halt irgendwie von Privatinvestoren, Frank Thelen zum Beispiel. Und es hat funktioniert. Die haben ja ein Monster, und da gibt es, glaube ich, zwei, drei weitere, gerade so im Food-Bereich, was du gerade auch ansprichst. Also auf einmal ist das sozusagen eine kredible Heimat, also als Investorenriege für D2C oder für Foodbrands, ne?
Und das muss man, glaube ich, verstehen, ne? Ich glaube, man muss halt einfach nur sagen, was ist das richtige Operating Model, aber auch Investing Model für das jeweilige Geschäftsmodell, ne? Und ich glaube sozusagen, VC ist es eben nur in Ausnahmefällen. Und ich glaube, wenn man das kontextsensitiv sozusagen versteht, dann sind das ja sehr, sehr gute Firmen. Ne? Du da bloß Ankerkraut, wenn du das halt mit 50 Millionen zugeballert hättest, dann wären natürlich alle enttäuscht. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, was Ankerkraut reingeflossen ist. Aber es wird wahrscheinlich ein einstelliger Millionenbetrag gewesen sein oder so. So. Und wenn dann da 100 Millionen rauskommen oder was auch immer da rausgekommen ist, dann ist es ja super. Ne? So. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, was wir halt lernen müssen als VCs und wo auch durchaus aus meiner Sicht noch eine Lücke ist. Ne? Also ich glaube sozusagen, dass VC-Modell ist ja ein relativ enges Modell, ne? Also in dem, was wir für Companies überhaupt sinnvoll funden können und so weiter. So, und da ist ja durchaus eine Lücke, ne? Von weniger sozusagen zugänglichen und auch visiblen Investoren, die es eigentlich benötigen würde, um auch solchen Firmen eine Chance zu geben. Und einige meiner Kollegen sind da relativ skeptisch, sagen, nein, das muss hitgetrieben sein und so weiter. Ich glaube, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, als Investor zu agieren, in einem weniger hitgetriebenen Modus, als jetzt der typische VC das ist. Ne? Und ich glaube, solche Firmen wie Ankerkraut oder verschiedene andere Foodbrands sozusagen zu gruppieren und dort einen FMCG-Spieler neuerer Natur draus zu bauen, das ist aus meiner Sicht durchaus möglich. Ne? Und nach meinem Verständnis ist das ja auch so ein bisschen die Idee hinter der Social Chain Group, jetzt nicht für Food, ne? Aber sozusagen, wo man sagt, ich nutze gewisse Kompetenzen. Wie gut das jetzt, ich bin zu weit weg von der Social Chain Group, um mir da irgendein Urteil erlauben zu können. Ne? So, aber wenn du jetzt mal so von der strategischen Aufstellung, wenn du sagst, okay, du hast mit dem Ralf Dümmel jemanden, der ist sehr gut in der Lage, Produkte in in die Fläche, in Supermärkten und verschiedenen Online-Playern zu treiben. Das ist ja genau die Idee. Das ist trotzdem kein VC-Case, ne, vielleicht, aber es ist an sich natürlich in der Idee, ich nehme Brands, die ich dann in der Lage bin, solche Kanäle reinzuschieben, ist das ja ein total potenziell zumindest funktionsfähiges Geschäftsmodell, ohne dass es jetzt VC-Gelder anziehen müsste.
Sagen wir mal, wenn man durch euer Portfolio durchgeht, dann habt ihr eigentlich mit dem ganzen Lieferdienste-Hype wenig zu tun gehabt, außer an einer Stelle. Und da ist jetzt die Rede von Yababa. Also das ist so ein Speziallieferdienst, glaube ich, für Lebensmittel, sagst du, aus
im Ethno-Bereich, ne? Also geht es darum, jetzt in diesem Fall die türkisch-arabische Community in Deutschland.
Ja. Wenn man jetzt so die Artikel liest oder was gerade so da in dem Space so passiert, macht man sich da Sorgen um das Investment?
Sagen wir so, ich glaube, wir vielleicht erstmal das erste, wir haben uns aus diesen Modellen eigentlich ja eher rausgehalten, ne? Also aus sozusagen dem Quick-Commerce-Space und auch aus anderen sehr kapitalintensiven Spaces. Ne? So, da dachtest du natürlich so vor ein, zwei Jahren, wow, verpassen wir da vielleicht was? Jetzt im Nachhinein sind wir da eigentlich ganz happy, dass wir da eher zurückhaltend waren. Ne? Mhm. So, jetzt spezieller Fall Yababa. Ich glaube, ist halt total wichtig zu verstehen. Wir hätten jetzt, glaube ich, nicht in den Quick-Commerce-Dienst für diese Zielgruppe investiert, ne, sondern Yababa, die liefern auch zum Teil Same Day, aber häufig auch erst Next Day mit gewissen Lieferfenstern, wo du halt, wie das ja auch bei einem Picknick der Fall ist, ne, wo du halt in Touren arbeiten kannst und wo du auch eine faire Chance hast, dass sich die Unit Economics rechnen. Ich sag nicht, dass im Quick-Commerce-Bereich sich das nicht rechnen wird, ne, das kann schon auch durchaus sein, ne, also auch dort siehst du ja die ersten Tendenzen, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du bei Flink oder Gorillas bestellst, die haben mittlerweile mehr als eine Tüte dabei, ne, das war ja doch am Anfang war das so, da hatten die mal eine Tüte, das war genau deine und dann musste der Kollege wieder zurückfahren und die Kollegin, aber in der Regel ist ja der Kollege, wieder zum Depot. Ja, so und die nächste Lieferung. Und jetzt mittlerweile, wenn du mal guckst, wieso dauert das auch mittlerweile eher 20, 25 oder 30 Minuten und nicht mehr 10, weil die natürlich häufig mit Touren fahren. Ja, das Touren fahren heißt ja, dass sie dann quasi mehrere Lieferungen versuchen zu tätigen und dann rechnen sich natürlich auch die Unit Economics viel leichter und Yababa ist von vornherein auf Touren ausgerichtet. Ne, das heißt, es geht darum, ethnische Lebensmittel, die sonst ja, dafür gibt es ja Supermärkte, ne? Also wenn du schaust hier im Wedding oder in anderen Stadtteilen hier in Berlin, wo halt ein relativ großer Anteil auch von Einwohnern mit Migrationshintergrund, jetzt türkisch, arabischstämmig, vorhanden ist, da siehst du ja sehr viel auch die Supermärkte mit einem ganz eigenen Produktsortiment und die Idee ist ja quasi, das jetzt eben mit einer Online-Option zu versehen. Aber eben mit einem deutlich flexibleren Lieferfenster, was dir eben leichter es ermöglicht, Unit Economics auch entsprechend aufzubauen. Aber klar, die Skepsis, die du gerade gegenüber dem ganzen Food Delivery Space siehst, die trifft natürlich partiell auch Yababa, weil natürlich diese differenzierte Betrachtung, wo sind jetzt Unit Economics genau wie? Die Warenkörbe sind ja auch tendenziell größer in dem Bereich. Also jetzt eine Rewe Online hat einen höheren Warenkorb als ein Gorillas oder Flink, würde ich jetzt zumindest mal stark vermuten, weil da halt eher dann der Wocheneinkauf ein Stück weit mit substituiert wird oder stärker zumindest als jetzt bei den Quick-Commerce-Diensten. Und das ist bei Yababa tendenziell ja auch so. Also insofern sind wir da, was das Operative angeht, sind wir da weiter sozusagen fest davon überzeugt, dass das eine gute Existenzberechtigung haben wird und eine Nische trifft, die auch trotzdem groß genug ist. Aber klar ist natürlich das Fundraising-Umfeld für Themen in dem Bereich, war das sicherlich letztes Jahr einfacher. Umso wichtiger ist es im Prinzip, dass man halt eine Investorenbasis hat und ich glaube, das hat Yababa oder kann ich für uns sagen, aber auch für die anderen, die da dabei sind, die sozusagen nicht zu stark im Mindset jetzt im Krisenmodus sind, sondern sagen, machen Dinge fundamental Sinn, machen sie keinen Sinn. Wir machen das in einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren, wenn wir ein Investment tätigen. Das heißt, fundamentale Überlegungen müssen immer sozusagen die Dominanten sein. Und dann ist das auch okay. Aber klar, es darf dir natürlich nicht passieren, dass du halt zu viel Geld verbrennst und dann irgendwann nicht mehr in der Lage bist, quasi die Entwicklung weiter zu finanzieren. Ne? Und ich meine, das ist ja genau die gleiche Diskussion, die du jetzt im Quick-Commerce-Bereich on Steroids siehst, ne? Wo natürlich die Burn-Rates nochmal ganz andere sind. Und wo ja die größte Gefahr eigentlich ist, ne, bist du jetzt in der anstehenden Konsolidierung aufgrund deiner Cash-Position, die halt schwindet, unten in der Nahrungskette und musst dich dann halt konsolidieren lassen zu Bedingungen, die halt nicht so favorabel sind. Das ist natürlich eine Gefahr und deswegen ist es halt so wichtig, jetzt eine bestehende Investorenbasis zu haben, die dir im Prinzip ermöglicht, hier halbwegs sozusagen noch konzentriert auf das Kerngeschäft oder auf das operative Geschäft zu agieren.
Nächstes Thema nochmal, also von den ganzen großen, wo ihr auch zurückhaltender wart, ist so dieses ganze Krypto-Metaverse, habe ich jetzt Project A auch weniger gesehen. Im Moment auch kein Problem scheinbar. Langfristig weiß man es nicht so genau. Wie ist dein Take?
Ja, wenn ich das wüsste. Nein, also ich glaube, da ist wahrscheinlich was, ne? So, sage ich jetzt mal. So, und ne, also es ist schon ganz lustig so, dass ja so die erfolgreichsten Cases, also jetzt OpenSea zum Beispiel, gut, die haben jetzt auch ordentlich verloren an Volumen, aber das ist ja auch eigentlich ein sehr zentraler Marketplace. Absolut, also hat jetzt eigentlich mit dem Grundgedanken des Dezentralen da nicht ganz so viel zu tun. Aber ja, also wir würden da sicherlich, wenn wir da was machen, werden wir sicherlich eher auf dem Infrastrukturbereich unterwegs sein, als der jetzt da irgendwie das nächste NFT-Studio zu finanzieren. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber sind da sozusagen Ansätze, die fundamental eine Relevanz entwickeln können, das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Und wir werden da auch Dinge machen. Ne? Ob wir da jetzt vielleicht ein separates Vehikel auflegen werden oder nicht, das müssen wir mal schauen. Weil du hast ja sozusagen in bestehenden Fonds häufig gewisse Restriktionen, da zu agieren, weil einige der institutionellen Investoren, die du dabei hast, die haben einfach gewisse Restriktionen sozusagen angelegt, inwieweit du da in irgendwelche Tokens investieren kannst und so weiter. Das heißt, wenn du da was machst, musst du das häufig in einem separaten Vehikel tun. Ne? Bin ich jetzt so enthusiastisch wie der ein oder andere Krypto-Verfechter? Nein, das nicht. Aber wäre ich jetzt derjenige, der sagen würde, das ist alles Quatsch und da auf gar keinen Fall. Ne? So, aber wenn, wie gesagt, muss es sich eher auf der Infrastrukturebene abspielen. Ich glaube, die Branche tut sich da generell keinen Gefallen, muss man sagen. Ne? Also die Krypto-Branche, sage ich jetzt mal, weil sie natürlich schon häufig mit den Dingen, die da in der Vergangenheit gelaufen sind, ob es jetzt ICOs sind oder ob es jetzt auch das ein oder andere NFT-Projekt ist, ne? So, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das mit den Kollegen, die bei uns im Online-Marketing-Bereich halt Cookie-Dropping und solche Dinge betrieben haben. Ne? Also die quasi mit der Unwissenheit des Endkonsumenten oder ne, des sozusagen des End-Users quasi Geld verdient haben auf illegitime Art und Weise. Und das belastet natürlich diesen Space, ne? Dass da natürlich schon viele Dinge sozusagen getrieben werden, die vielleicht kurzfristig Geld für wenige generieren. Aber so diesen moralisch höheren Anspruch, der ja da auch so ein Stück weit vorne weggetragen wird, sage ich jetzt mal, dem auf gar keinen Fall gerecht werden. Und ich glaube, ich kann nur jedem, der da Protagonist ist, raten, wenn es nicht gelingt, ne, natürlich auch sozusagen so diese negativen Auswüchse dort in den Griff zu bekommen, dann muss man sagen, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn in irgendeiner Form der Verbraucherschutz oder eine stärkere Regulierung hier aktiv werden wird. Ne? Und dann wird eben auch nicht differenziert zwischen den guten und den schlechten Krypto-Projekten oder so, sondern da wird einfach hart reguliert. Und das Gleiche siehst du ja, hast du ja gesehen, ne, im ganzen Bereich Datenschutz, wo man sich auch streiten kann, ob das jetzt irgendwie gerade im Sinne von kleinen und mittleren Unternehmen gute Datenschutzregelung ist, die wir jetzt haben. Aber ne, die haben sich natürlich auch viele der Spieler in diesem Bereich hart selbst verdient, indem sie einfach durch kontinuierliches Missverhalten Regulierung provoziert haben.
Ich habe heute Morgen bei LinkedIn gepostet und einfach Fragen gebeten. Und ich dachte, okay, wenn ich die schon mal habe. Und ich wollte jetzt diesen Teil hier aufmachen. Die haben mich relativ viele Leute netterweise Fragen gestellt. Ich komme wahrscheinlich gar nicht zu allen.
Ich habe schon mit Schrecken gesehen.
Genau. Es gab Highlights und Lowlights. Wir kommen zu allen. Als erstes mal eine Frage, die ist sehr fachlich. Der fragende Marius Luther, Gründer auch von HeyJobs. Also Pip hatte mir davon schon mal erzählt. Ich glaube, da ist der Investor tendenziell auf dem Weg zum Unicorn. Also sehr, sehr smarter Typ, der Marius Luther. Und der fragt,
super Typ.
Der Marketingmix einer Online-B2C-Company im Juni 2022, wie viel Prozent gehört in welchen Kanal aus deiner Sicht? Größenordnung. Oh. Ja, es ist wahrscheinlich der erfolgreichste Mensch im gesamten LinkedIn-Kommentarbereich. Deswegen habe ich jetzt mal rausgegriffen.
Nee, alles gut. Ja, also ich glaube, aus meiner Sicht, klar, es hängt immer noch sehr stark davon ab, was du jetzt für eine Firma hast. Aber aus meiner Sicht im B2C ist es schon immer noch so, dass du eine relativ begrenzte Welt da irgendwie hast, im Sinne von eben eher eine Meta-Facebook-Welt und eine Google-Alphabet-Welt. Und das sind immer noch die dominanten Kanäle. Ne? Also es gibt ein paar Ausnahmen. Also, und dann hängt es immer davon so ein bisschen ab, bist du jetzt eher ein Search-lastiges Produkt, also E-Commerce oder Reise oder so, ist ja häufig Search-lastiger. Und andere Themen sind eher inspirationslastiger und die sind dann eben eher im Meta-Universum unterwegs. Aber es ist schon immer noch so in meiner Wahrnehmung, dass das die mit Abstand dominanten Plattformen sind. Und dann hast du sicherlich jetzt einige, wo TikTok, also zum Beispiel jetzt hier Expresssteuer bei uns neu im Portfolio, da ist TikTok sehr relevant, ne? Und sozusagen dann auch so das Influencer-Game, was ja dann über mehrere Plattformen häufig erstreckt. Klar, du hast so ein paar Themen, da ist jetzt irgendwie, spielt Pinterest eine bisschen größere Rolle. Oder klar, wenn du jetzt im D2C-Game bist und auch Produkte bei Amazon verkaufst, dann spielt natürlich Amazon Media, ne? Mittlerweile die drittgrößte Werbeplattform der Welt, Amazon Media, ne? Das ist absoluter Wahnsinn. Aber dann, das ist natürlich dann auch wieder nur für einen ganz bestimmten Bereich, spielt da eine große Rolle. Ich glaube, das Spannendere aus meiner Sicht ist jetzt eher von der Entwicklung, dass ich schon wahrnehme, dass in diesem ganzen Zug Third-Party-Data wird schwieriger, der Cookie wird sich dann irgendwann verabschieden, schwierigere Tracking-Themen, ne? Und auch schwierigere Differenzierung. Also das ist ja schon so, dass du eben feststellst, aufgrund sozusagen der Tracking-Thematiken, die du hast, oder der schlechter werdende Tracking-Thematik, dass du dich auch immer weniger oder schwieriger differenzieren kannst im Meta, Facebook oder auch im Google-Universum. Und dass daraus jetzt endlich, das, was ich ja schon seit irgendwie 10 Jahren propagiere, sozusagen so dieses Thema CRM, ne, Fokus auf First-Party-Data, zu versuchen, Leute in den eigenen Newsletter zu bringen, in die eigene Reichweite zu bringen, in die eigene App zu bringen, dass das an Relevanz gewinnt. Ne? Und ich glaube, das wird jetzt auch in der Krise, wenn es dann sich zu einer Konsumentenkrise noch stärker ausweitet, nochmal stärker kommen, dass eben sozusagen so dieses Thema, wie bespiele ich eigentlich die Leute, die ich schon in irgendeiner Weise in meiner Reichweite habe und wie kann ich das und mit welchen Tools mache ich das, dass das eigentlich das Spannendere ist. Aber ansonsten ist es schon weiterhin so aus meiner Sicht, dass eigentlich die großen Plattformen das Spiel da weiterhin dominieren und dass, wie gesagt, die Möglichkeit, sich zu differenzieren, dass die eher abnehmen als besser werden.
Ich bleibe mal bei den marketinglastigeren Fragen. Der Christian Boris Schmidt, CBS, auch eine Branchenlegende, kennst du auch, hat unter anderem hat gefragt, wie müssen sich Werbentreibende auf die Rezession vorbereiten, wenn die Kaufkraft sinkt, um die Custom Acquisition Cost oder die Kostenumsatzrelation im Griff zu behalten? Gibt es irgendwie was Werbentreibende tun müssen?
Ja, ich glaube, das weiß ich gerade, ne? Fokus auf CRM. Also da wirklich zu sagen, wie kann ich Retention steigern? Und dann eben, wenn man merkt, und ich glaube, das ist so das Nächste, es kann natürlich sein, dass sich jetzt nochmal wieder ein sehr interessantes Fenster auftut in der Kundenakquisition, wenn wir wieder so eine Entwicklung haben wie 2.8, 2.9 oder eben so eine Entwicklung wie 2.1, 2.2, 2.3, ne? Wir erinnern uns, ne, der Crazy Frog wir erinnern uns Zalando, ne, der oder Trivago. Das wäre nicht möglich gewesen ohne Rezession. Ne? Das heißt, wenn du sozusagen die finanziellen Mittel hast, kann es durchaus sein, dass sich jetzt natürlich nochmal, wenn die Werbespendings wirklich im Rahmen von so einer Konsumentenrezession deutlich zurückgehen, dass dann nochmal wieder ganz andere Deals möglich sind. Ne? Also die Media for Equity Deals, die du 2008, 2009 gemacht hast, hatten ja eine andere Qualität als das, was du jetzt machst. Ne? Also im Sinne von, wie positiv sie für den Advertiser waren. So, und das kann natürlich sein, dass sich so ein Fenster jetzt nochmal öffnet.
Okay, dann gehen wir ein bisschen rüber zu den eher VC-lastigen Fragen. Hier, ich glaube, von einem Studenten nehme ich mal an, Justus Goethardt, der würde gerne wissen, wie der Einstieg bei Project A als Student laufen kann. In aller Kürze, was muss man tun? Was braucht man für einen Background?
Ja, in aller Kürze, du weißt ja, das ist nicht so meine Stärke. Gut, also was kann man? Also wir haben sehr interessante Trainee-Programme aus meiner Sicht im Bereich Produktmanagement und auch im Bereich Sales, ne? So, also auch immer mal wieder im Bereich Marketing. Wir haben auch Junior-Positionen, die wir immer wieder besetzen, wo Leute, die direkt von der Uni kommen, also Venture Development zum Beispiel, haben wir auch zum Teil Leute, die direkt von der Uni kommen. Aber da gibt es also der Einstieg über diese Fachteams, das ist eigentlich das, was, wenn man direkt von der Uni kommt, am meisten Sinn macht. Im Investment-Team haben wir in der Regel Leute, die vorher schon eine gewisse Vorerfahrung haben. Ne? So, aber wie gesagt, ist alles bei uns auf der Website ausgeschrieben. Da sind über 120 Stellen, glaube ich, gerade. Nicht nur bei uns, sondern auch im Portfolio, aber bestimmt auch 10, 20 bei uns. Also insofern, da gibt es eigentlich kontinuierlich was. Ja, also gerne anschauen und bewerben.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health, i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Dann kam hier ein Uwe Horstmann, sagte mir auf den ersten Blick jetzt nichts. Kennst du auch nicht, ne? Also, warum sieht dein Schreibtisch so aus, wie er aussieht? Sagt mir jetzt gar nichts, diese Frage. Also, was muss irgendwie ein interner Joke sein?
Ja, du siehst ja, nee, gut, das sieht natürlich der Hörer nicht, aber im Hintergrund siehst du ja meinen Ablagetisch. Den meint Uwe wahrscheinlich.
Ich sehe so einen riesigen Tisch, ja, so eine lange Tafel, so eine Putin-artige Tafel.
da liegen noch die Weihnachtskarten.
Ja, genau, okay, das. Dann fragt hier unser Kollege Christoph Bursek, nach welcher Prio sind diese Bestandteile deiner Meinung nach wichtig für den großen Erfolg von Firmen? Also Idee, sortier mal. Idee, Zahlen, Taktik, Umsetzung, Wirtschaftslage, Team, Flexibilität. Also was fällt dir sofort irgendwie 1, 2, 3 erste Prio-Sachen ein?
Ja, ich glaube, wir investieren ja eigentlich immer in einer frühen Phase, ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist da ganz klar die Kombination von Team und Market Opportunity, also Idee letztendlich. Das ist eigentlich das schlägt alles. Und ich glaube, je weiter man dann voranschreitet, ist es dann sicherlich, dass irgendwann das Thema Execution, muss man auch sagen, ne, um eine operativ gute Firma zu sein. Also eine operativ gute Firma zu sein, ist, wenn man wirklich Unicorn-Status erreichen will und das dann auch verkaufen will, dann braucht man irgendwann ein hohes Maß an operativer Exzellenz. Und ich glaube, damit es aber zu einem guten Exit kommt, und das dann vielleicht als letzten Punkt, da ist Rückenwind schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ich glaube, das ist nochmal der Unterschied auch von Startups im Vergleich zu PE-Firmen. Also wenn wir im PE-Bereich unterwegs sind, Private Equity, da kannst du eigentlich immer einen Exit herbeiführen, weil es sind profitable Firmen und da ist nur die Frage, zu welchem Multiple passiert dieser Exit. Ja, so, aber ein Exit ist da eigentlich immer möglich. Bei Startups, die ja in der Regel auch unprofitabel sind, merkst du eigentlich, da bist du viel Zyklus- und Rückenwindabhängiger, ne, als du das jetzt im PE-Bereich siehst.
Dann lass noch mal ein bisschen so Richtung ein paar gesellschaftliche Themen schwenken. Hier gibt es eine Frage von Julian von Blücher, der sagt zum Thema Climate Tech, ist das möglicherweise auch resilienter als andere Technologiefelder innerhalb der Venture-Szene oder anders vielleicht formuliert, ist Climate Tech das nächste ganz große Ding jetzt nach dem Metaverse in der und ähnlichen Sachen nach Krypto in der Venture-Szene?
Ja, also ich sag mal so, da hast du natürlich es deutet sich an, dass es dort sehr, sehr viel Rückenwind geben wird und dieser Rückenwind auch sehr nachhaltig sein wird, weil natürlich völlig klar ist, wenn wir das Thema, ein Lösungsbeitrag zum ganzen Thema Klimawandel wird sehr wahrscheinlich Technologie sein. Ne? Das heißt, wir haben natürlich als Menschheit ein riesen Interesse dran, dass da eine ganze Reihe von Dingen funktionieren werden und es wird dort von staatlicher Seite, von Investorengeldern und so weiter, es wird dort wahnsinnig viel reinfließen und es wird natürlich auch sehr große Investitionen von Firmen, Staat und so weiter geben in Lösungen, die dann da hoffentlich entstehen und entwickelt werden. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein sehr attraktiver Bereich sein kann, auch kommerziell, der ist schon sehr groß. Ne? So, jetzt, was glaube ich noch ein bisschen unklar ist, und das müssen wir jetzt eben rausfinden, was ist das richtige Operating Model für diese Firmen und was auch das richtige Investing Model für diese Firmen? Ne? Weil auch da, ne, wir erinnern uns an unser Thema D2C gerade, ist natürlich schon die Frage, ob jetzt der klassische VC, der 10 Jahre läuft, alle 12 bis 18 Monate eine Finanzierungsrunde eigentlich benötigt, von die dann auch von anderen Leuten angeführt wird, ob das jetzt im Climate-Tech-Bereich, ne, also ich rede jetzt nicht von Sachen, was ich, wo du sagst, da hast du irgendeine Datenlösung, um irgendwie deinen Carbon Footprint zu tracken, geht sicherlich eher so in diese Richtung, wie wir es jetzt auch aktuell tun. Ne? Aber wenn du jetzt wirklich Technologien entwickelst, die, keine Ahnung, jetzt in irgendeiner Weise effizienter Energie erzeugen oder übertragen oder so, wo auch häufig Hardwareentwicklung mit einhergeht, da kann es natürlich schon sehr gut sein, dass die VC-Struktur, wie wir sie jetzt gerade haben, vielleicht nicht unbedingt das passendste Modell ist.
Guckst du dir sowas an, wie so, sagen wir mal, NPAL ist ja gerade ein großes Thema. Da ist, glaube ich, auch, ne, du kennst ja den Alexander Samba auch noch ganz gut aus der Zalando- oder Rocket-Zeit. Der ist da, glaube ich, groß engagiert. Es gibt vor kurzem einen Podcast, ich glaube, in der Folge, die vor dieser Folge, vielleicht kommt er direkt danach zumindest, der Philipp Schröder von 1,5 Grad. Auch ein ähnliches Modell, wo jetzt richtig viel Geld reingeht. Also er hat auch innerhalb von, schon fast Gorillasartig, innerhalb von wenigen Monaten 200 Millionen geraced, NPAL auch richtig viel Kohle. Sind das Modelle, die du dir anschaust?
Ja, also NPAL auf jeden Fall. Also das ist für mich jetzt ein Modell, da geht es ja weniger um Technologie, ne, sondern die Technologie, die da kommt. Also NPAL ist ja in dem Sinne jetzt keine Solartechnologiefirma, wo die jetzt eigene Sachen da entwickeln in großem Maße, sondern die, nach meinem Verständnis, ist das ja sehr stark, wo bestehende Technologie genommen wird und dann wird die halt effizient vertrieben. So, das ist super. Ne? Also das wäre etwas, was ich sagen würde, das passt 1:1 zu den Gesetzen der Firmen, die wir oder den das passt 1:1 in unsere Mustererkennung. Also NPAL wäre sicherlich etwas, was wir auch gerne gemacht hätten. Ist eine tolle Firma. Und ich glaube, bei denen, je technologischer es wird und desto mehr da wirklich im Kern Technologie entwickelt wird, die nicht digital ist, desto mehr würde ich halt sagen, muss es wahrscheinlich sozusagen separate Investment-Vehikel und vielleicht auch Ansätze geben.
Okay, dann gab es hier die verschiedensten Fragen. Ich glaube, da gab es so Bots. Ein Bot nennt sich hier Erik Siegmann. Sagt mir jetzt auch nichts. Gibt es eine Altersgrenze für VCs, zum Beispiel 57 und 59? klassischer Inside-Joke von diesem merkwürdigen Erik-Bot hier. Muss man mit irgendwie auf irgendwelche Dienstreisen mit dir fahren, glaube ich, um das zu verstehen. Aber dann vielleicht mal zurück zu den etwas ernsteren gesellschaftlichen Themen.
Wobei wir über die Altersgrenze für VCs durchaus diskutieren können, wenn du willst.
Ja, ich weiß, dass das, also du bist ja noch weit davon entfernt, der Erik ist schon ein bisschen näher dran, aber du bist ja noch, also wann sollte die sein? Du sagst ja 57, 59, ne?
Nein, also es kommt nicht auf die konkrete Jahreszahl an, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du sozusagen, ne, und so funktionieren ja auch irgendwelche McKinseys, BCGs und so weiter oder auch gute Rechtsanwaltskanzleien, die alle gut funktionierenden Partnerschaften funktionieren im Prinzip so, dass es halt einen klaren Weg in die Fleischtöpfe gibt, aber auch einen klaren Weg da wieder raus. Ne, so. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das von vornherein klar ist, wenn ich in so eine Partnerschaft eintrete, dann ist auch völlig klar, ab einem gewissen Punkt trete ich da wieder aus, weil nur das öffnet natürlich Weg für den Weg für jüngere Talente, die Innovation reinbringen, frische Gedanken reinbringen und so weiter. Und das hält natürlich solche Firmen auch, es gibt ja einen Grund, warum jetzt McKinseys, BCGs dieser Welt über Jahrzehnte erfolgreich sind. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Baustein davon, dass im Prinzip klar ist, wann ist Schluss, weil du dann natürlich von vornherein den Leuten, die da eintreten in so eine Organisation, aufzeigst, wo ist da eigentlich meine Perspektive. Ob du das dann schaffen wirst dahin, das ist natürlich nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, es ist aus meiner Sicht elementar, sowas zu haben. Und aus meiner Sicht ist das auch ein Schritt, sozusagen von der Firma, wo ein paar Leute mit gemeinsam investieren in Richtung einer Institution, ne, wo du wirklich sagst, die Firma oder der VC jetzt in dem Fall ist stärker als jetzt sozusagen die Summe der Individualpersonen. Ne? Und ich meine, das ist ja auch das, was jetzt die etablierten US-Fonds, selbst wenn die jetzt keine Altersgrenze haben, die haben es trotzdem sozusagen schon immer wieder geschafft, von Generation zu Generation den Staffelstab zu übergeben. Und das geht dann eben auch damit einher, dass sozusagen die Älteren dann quasi ihre wirtschaftliche Partizipation da reduzieren. Und ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Und das werden wir sehen jetzt hier bei vielen der deutschen Fonds, inwieweit das gelingt. Also ich halte das für elementar und wir werden das auf jeden Fall auch machen. Ob es jetzt 57, 59, 61 ist oder so 60, das werden wir dann sehen, aber irgendeine Form von Begrenzung werden wir da mit Sicherheit haben.
Dann hat der Kollege Uwe Niemann bei uns aus dem Team von Reviews gefragt, ob du schon mal eine Erfahrung gemacht hast mit Kundenbeiräten in Firmen oder in Startups.
Hast du? Ja, also ist jetzt ja nicht ungewöhnlich. Ne? Also ich bin ja auch teilweise recht in etablierteren Unternehmen recht aktiv und da ist das ja ein sehr probates Mittel, aber durchaus auch jetzt im Softwarebereich, ne, dass du halt so Leute dabei hast, die halt bei Kunden sind und die sich noch stärker mit dem Thema identifizieren oder mit deiner Software. Das halte ich für total relevant. Also da, also als Teil einer effizienten Feedback-Strategie, absolut, ja.
Okay, dann hier, wo wir gerade über Beiräte und Boards sprechen, Marco Schmid von Roland Berger fragt, du sitzt bei 14 Firmen im Board. Wie schafft man das mehr oder weniger? Wie behältst du den Überblick?
Gar nicht, aber... Nein, aber ich glaube, man muss natürlich sehen, ja, ich bin jetzt da an Bord, wobei es natürlich was anderes ist, bei einer Firma wie Fressnapf im Verwaltungsrat zu sitzen, als jetzt beim Early-Stage-Startup im Bord. Ne? Das ist sicherlich von der Komplexität etwas überschaubarer. Aber klar, ich sitze in einer Menge Boards und ich glaube, was halt wichtig ist, für mich zumindest, ich versuche mich wirklich auf die Themen zu konzentrieren, wo ich halt meine, einen Wertbeitrag zu haben. Ne? Also ich verstehe eben meine Boardrolle eher als eine, was kann ich im Sinne der Firma dazu beitragen und weniger als Kontrollierende.
Dann gab es noch einige Fragen nach unter anderem so Startups im Bereich der Verteidigung oder Defense, was jetzt ja noch aufgrund der Kriegssituation ein größeres Thema geworden ist. Ich glaube, das verschieben wir lieber auf ein Gespräch, das ich mit deinem Partner Uwe Horstmann, also diesem Uwe Horstmann hier, dann doch noch führe, ja. Weil ich den, um das auch ein bisschen aufzulösen, vor kurzem mit dem unterwegs war und auch mit diesem Erik Siegmann. Und da hat der Uwe ausführlich davon erzählt, dass er ja auch noch nebenher in der Bundeswehr tätig ist, in der Reserve und da auch sehr viel macht. Sehr, sehr beeindruckend, muss man wirklich sagen, was er da so erzählt hat. Ja. Der ist irgendwie mehrere Wochen im Jahr da aktiv und hat dann so ein bisschen Stories aus der Bundeswehr erzählt. Ich glaube, der ist der perfekte Ansprechpartner für Defense Tech und all diese Themen. Insofern, das verschieben wir mal auf Uwe.
Ja. Ich bin ehemaliger Zivildienstleister beim Roten Kreuz. Kann ich, glaube ich, zum Thema Defense Tech nicht ganz so viel beitragen.
Also es war sensationell. Ja. Also Uwe ist ja auch, wie gesagt, Schussausbilder, habe ich gelernt, wie der da so Leuten Schießen beibringt. Ja. Also das müssen wir mal eine separate Folge für machen. Deswegen kommen wir da, die Themen verschieben wir dann. Also bitte um Nachsicht hier, all die da, jetzt gab es vielleicht zwei, drei Fragen zu. Wir schaffen jetzt auch nicht alle. Ich wollte noch... natürlich eine ganz große Frage, der Felix Frohböse fragt, ich habe es vor kurzem auch angefangen, hier im Podcast regelmäßig einmal zu fragen, diese berühmte Peter Thiel-Frage, der angeblich immer bei so Vorstellungsgesprächen stellt. Woran glaubst du, an das die meisten halt nicht glauben?
Ja, also gibt es, glaube ich, verschiedene Sachen, aber ich darf ja nur eine, ne?
Ja, du kannst sagen.
Man kann es auch mehr. Ja, also ich glaube, eine Sache, die ich ganz, ganz spannend finde, man sagt ja immer sozusagen, dass man sehr breit diversifizieren soll, sein Vermögen. Ne? So und ich glaube, das ist auch grundsätzlich korrekt. Ne? Also so, wenn du sagst, was Philipp Glöckner immer sagt, das würde ich auch unterstreichen, die meisten Privatanleger fahren wahrscheinlich am besten damit, einfach so ein ETF auf dem MSCI World zu kaufen und den dann jeden Monat anzusparen. Ne? So, das ist wahrscheinlich für sowas wie Altersvorsorge ein sehr schönes Modell. Ich würde trotzdem die eine Gegenthese vertreten. Wenn man die Ambition hat, wohlhabend zu werden, ja, so, dann ist, glaube ich, dieses Thema, ich nenne es jetzt mal Diversifikation auf niedrigem Niveau, nicht wahnsinnig hilfreich. Ja, was meine ich damit? Ich hatte die Diskussion auch schon mal hier intern mit dem einen oder anderen Mitarbeiterkollegen. Ne? Und ich glaube, wenn man halt den Anspruch hat, wohlhabend zu werden, was auch immer das heißt, Millionär oder noch mehr, dann muss man halt irgendwann mal etwas auf eine Karte setzen. Ne? Und das heißt eben genau das Gegenteil von Diversifikation. Das heißt, ne, ob es jetzt das eine Angel Investment ist oder die eine unternehmerische Tätigkeit, die man wählt. Und ne, weil ich glaube sozusagen, wohlhabend kann man halt eigentlich nur werden, wenn einem das wichtig ist. Er hat es gar nicht unbedingt, dass das wahnsinnig wichtig sein sollte. Aber wenn man eben einen größeren unternehmerischen Erfolg landet, das ist ja eigentlich der systematischste Weg zum Wohlstand. Und der ist eben häufig damit verbunden, temporär zumindest mal eine Nicht-Diversifikation vorzunehmen. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Gedanke. Also wenn ich jetzt schaue, sozusagen, wie bin ich jetzt zu meinem bescheidenen Wohlstand gekommen, dann ist das ja passiert, weil ich eigentlich völlig unvernünftigerweise ne, das erste Geld, was ich aus meinem ersten Exit bekommen habe, in irgendwelche Startups gesteckt habe, in einem Ratio, was völlig jenseits von dem war, was man normalerweise hätte machen müssen. Also wenn man sagt, so man hat 200.000 Euro gespart und jetzt 10% davon tue ich in irgendwelche Startups, das bringt natürlich nichts. Ne? So, also, weil da bin ich nicht in der Lage, sozusagen überhaupt irgendwelche Wetten dort zu platzieren. Und ich habe sozusagen das erste Geld, was ich halt bekommen habe, komplett, weil des Exits komplett in Startups investiert, was natürlich völlig irrational war, ne? Also aus dieser Diversifikationslogik. Aber es hat mich halt in die Lage versetzt, dann ein, zwei wirklich sehr erfolgreiche erste Angel-Investments zu machen. Und das war dann quasi so ein Stück weit die Basis für den Wohlstand. Und ich glaube, wenn ich relativ wenig Vermögen habe und ich sehr gut ausgebildet bin, das heißt, ich sozusagen den Totalverlust durch eigene Arbeitskraft und Leistung dann auch irgendwie wieder ausgleichen kann, finde ich es eine durchaus rationale Strategie, ein, zwei, dreimal wirklich sehr stark alles konzentriert auf ein, zwei Karten zu setzen. Weil wenn das klappt, dann hast du natürlich sozusagen einmal den Durchbruch vermögensmäßig oder kannst du das eventuell schaffen. Und deswegen finde ich sozusagen, wenn du noch ein relativ kleines Vermögen hast, du aber noch ziemlich jung bist und gleichzeitig sehr gut ausgebildet bist, finde ich es eine durchaus rationale Strategie, alles mal auf eine Karte zu setzen und das vielleicht auch mehrfach.
Ja? Krass.
Und dann bin ich eben relativ großer Fan von dem Thema Potenzial schlägt Erfahrung. Damit bin ich jetzt nicht ganz allein, ne? Aber ich gibt auch viele andere, die eher auf Potenzial setzen. Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, ne, dass ein konsequentes Setzen auf potenzialträchtige jüngere Leute zu besseren Resultaten führen kann, als auf sehr erfahrene Menschen in einer Branche zu setzen. Und das ist auch ein bisschen counterintuitive. Gerade natürlich, wenn du schaust, wie sozusagen läuft Hiring in größeren Firmen. Dann ist das sehr stark erfahrungsbasiert. Da wird abgehakt von der Personalabteilung. Und ich würde halt dafür plädieren, dass man eigentlich viel, viel stärker potenzialbasiert agiert. Das ist natürlich viel schwieriger. Aber ich glaube, wenn man das, weil schwerer zu erkennen, als wenn du einfach sagst, er hat das gemacht, das mal hake ich das ab, dann ist das die richtige Person. Und ich glaube, Potenzial kann durchaus Erfahrung schlagen, wenn man sich sozusagen darauf einlässt und es führt aus meiner Sicht häufig zu besseren Resultaten.
Der Peter Thiel selber, übrigens nur als Nachtrag, ich habe das letzte Mal gar nicht erzählt, wer sich dafür interessiert, ich würde das als Zuhörer irgendwie nervig finden, ich will es deswegen kurz ergänzen, gibt ja die Antwort, dass er glaubt, für die Zukunft der Wirtschaftswelt sei Technologie viel wichtiger als die Globalisierung. Fand ich jetzt als Antwort gar nicht so total erschütternd.
Nee, fand ich das auch, ist nicht so wahnsinnig contrarian.
Genau, ich jemand, der mit der Frage sozusagen prominent, also nicht wegen der Frage, aber dem man diese Frage so stark verbindet wie den, ist dann die Antwort, also gar nicht so
krass. Man könnte ihn, glaube ich, eher fragen, warum hat er Trump unterstützt? Das ist jetzt mal contrarian. Wo du sagst so, das ist ja in der Tech-Szene wirklich sehr contrarian.
Hast du immer Kontakt gehabt mit Peter Thiel?
Nee. Nein, also ich durfte ihm mal die Hand schütteln sozusagen, aber daran wird er sich nicht erinnern, ich schon, im Rahmen von hier so einer Springer-Veranstaltung. Aber nein, also das würde ich jetzt nicht, im Gegensatz zu manchen meiner Tech-Kollegen, würde ich das jetzt keinen Kontakt nennen. Ja?
Ich glaube, seine Argumente für Trump, also auch nur, das ist irgendwie, also das sind nicht meine Argumente, aber die ich da gelernt habe, oder weißt du es, was er sagt,
wie
er das
argumentiert? Nee, also.
Ich glaube, die Argumentation, ich habe das mal versucht nachzuhorchen, ist ja relativ selten in Podcasts, aber hat das mal ein bisschen erklärt und das hat mir zumindest jetzt nicht ganz sinnlos geklungen damals, ist, dass er sagt, wenn das jetzt damals Hillary Clinton geworden wäre, dann wäre, glaube ich, so, zu seinem Unwillen Amerika so eine Art Monarchie, weil es er dann irgendwie erst Obama eine Weile, dann die Bush-Familie und dann die Clinton-Familie mehr oder weniger. Also da Vater und Sohn Bush, dann irgendwie Frau und Mann Clinton und dann irgendwie 8 Jahre Obama. Also wenn dann könnte man, glaube ich, irgendwie so einen Zeitraum aufmachen von 20, 25 Jahren, wo, glaube ich, 3 Familien an der Macht waren. Er sagt, das ist einfach nur Klüngel dann und nur verkrustete Strukturen und da wird sich die Macht irgendwie innerhalb von ganz wenigen Familien weitergereicht. Und das findet er scheiße. Und deswegen wollte er einen Bruch mit all diesen Strukturen, mit dieser Art dynastischen Prinzip sozusagen haben. Und da dachte ich mir, okay, als ich das gehört habe, okay, keine Ahnung, ne? Der Schaden ist, glaube ich, trotzdem offensichtlich, wie man jetzt ja auch wieder sieht, Supreme Court und so, viel größer, vielleicht jetzt doch dann Trump gehabt zu haben. Aber zumindest fand ich das einen Gedanken, den ich so noch nicht hatte, also einen contrarian Gedanken, den man schon diskutieren kann. Wie gesagt, in Hindsight, im Nachhinein, würde man wahrscheinlich trotzdem sagen, dann wäre Hillary Clinton und andere Richter und so besser gewesen. Aber naja, also fand ich interessant. Er hat das scheinbar sehr, sehr ernst genommen. Deswegen hat sich da so engagiert. Nur als Nachtrag für Hörer, die jetzt sagen, okay, scheiße,
es
gibt 1000 Fragen, werden die angerissen und nie beantwortet. Ich will sie ein bisschen stellvertretend lösen. Letztes Thema. Wir haben schon viel über Börsen gesprochen. Hier mittlerweile bei uns ein großes Thema, Trade Republic und so. Was ist in deinem Portfolio, was sind die letzten Portfolio-Bewegungen im Depot des Florian Heinemann oder in den Depots hast du irgendwie gekauft irgendwo?
Nee, also ich muss ja... Nee, habe ich nicht. Also ich mache relativ wenig Einzelaktien, ehrlicherweise, oder letzten Jahre eigentlich gar nichts, muss ich dazu gestehen. Also ich fahre da eher den Ansatz, den Pip sehr stark vertritt. Also ich habe, also Pip macht ja, glaube ich, relativ viel Einzelaktien, weil er sich damit halt viel beschäftigt. Also, aber mein Anspruch ist eigentlich eher, Indizes sozusagen von verschiedenen Märkten da zu halten und dann auch zu kaufen und dann über einen längeren Zeitraum zu halten. Weil mein Anspruch eigentlich ist, dass ich sozusagen Vermögensaufbau betreibe ich halt eher über den VC-Teil und den aktiven Investment-Teil, ne, der sich in den Private Markets abspielt. Das ist sozusagen da, wo ich versuche auch den Markt zu schlagen, ja, weil das eben auch mein Beruf ist. Mein Anspruch sozusagen im Public-Bereich ist jetzt eben nicht den Markt zu schlagen, sondern sage ich einfach, ich möchte da mit den Indizes mich mitentwickeln und deswegen habe ich mich dann irgendwann mal aus dem Einzelaktienthema verabschiedet. Das ist vielleicht nicht das Allerschlauste, weil ich ja schon den einen oder anderen Insight hätte wahrscheinlich, um da Überrendite zu erzielen, aber ich habe mich da bewusst rausgehalten, auch für mich aus Komplexitätsreduktionsgründen. Ich habe halt bewusst für mich gesagt, ich konzentriere mich, was Überrendite angeht, voll auf den Private, auf den VC, auf den Angel-Investing-Bereich und Bereich Immobilien und Public Markets. Da folge ich im Prinzip dem Markt in einer, glaube ich, intelligenten und kostenarmen sozusagen Allokation. Aber mein Anspruch ist eben nicht, in jeder Asset-Klasse den Markt zu schlagen. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den einige Leute machen, ne? Die halt sagen, ich versuche wirklich in jedem Bereich überall schlauer zu sein als der Markt. Und ich glaube, das ist halt schwer möglich, sondern man muss sich halt wirklich auf bestimmte Bereiche oder Asset-Klassen konzentrieren oder Ansätze konzentrieren, wo man dann sozusagen seine Überrendite erzielt. Und dann zieht man eben immer wieder Gelder ab, um die dann eben in anderen Bereichen sozusagen kosteneffizient und breit diversifiziert anzulegen. Aber deswegen wirst du von mir jetzt keine Einzelaktientipps hören. Ne? Das
haben wir schon gehabt am Anfang. Ein paar, nicht Tipps, aber ein paar Gedanken haben wir ja schon am Anfang gehabt. Und dann ist es ja auch gut. Ja. Also, okay, verstanden. okay. Also, wer mehr von dir hören will, du bist regelmäßig bei Alex. Es gibt zig Podcasts, aber es gab noch
bei Digital Kompakt auch hier bei Joel Kaczmarek.
Korrekt. Entschuldigung, unterschlagen. Genau, auch super Format vom Joel. Kein Unbekannter in Podcast. Es gibt stundenlang weiteren Heinemann-Content, wer möchte, bei Joel, bei Alex. Vielen, vielen Dank für die letzten 90 Minuten, Flo.
In diesem Sinne, mach's gut.
Alles klar. Ciao, ciao. Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht. Und zwar
Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtorbahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.